Ja, ganz herzlich willkommen heute Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Was kann ich noch anfügen nach einem so wunderbaren Zeugnis? Ich meine, das ist kaum zu toppen, weil deine persönliche Geschichte kann niemand nehmen. Das ist deine Wahrheit, das ist, was dir geschehen ist, das ist, was Jesus an dir getan hat. Und ich glaube, jeder von uns hätte den Anspruch, diese Geschichte erzählen zu dürfen, weil es ist immer einmalig, es ist immer wunderbar und so kann nur unser Herr Jesus sein. Ich möchte, bevor wir die Schrift ausschlagen, doch nochmal schnell beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, danke für diesen Morgen. Danke für die Gnade, dich zu kennen, Herr. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, einfach nur durch Glauben an dich. Bitte segne diesen Morgen, Herr. Bitte mach diese Herzen auf, Herr, dass dein Wort hindurchdringen darf, dass wir auf deine Stimme hören dürfen. Hilf mir, dein Wort weiterzugeben, das bete ich in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Wir haben gesungen, was, wenn es heute wäre? Und ich möchte etwas sagen über das Bewusstsein der Zeit. Ich hatte so ein bisschen eine Krise, muss ich ehrlich sagen, Ende Jahr. Wir hatten Weihnachten, wir hatten Ferien, was waren die Feiertage, man hat gegessen, man war mit den Kindern zu Hause. Und das ist so eine Zeit, wo nicht viel geschieht. Man genießt so die freien Tage, man isst relativ viel. Und irgendwie so am Neujahr, dass das Jahr neu begonnen hat, musste ich mich wirklich mal so... Es musste mir bewusst werden, ich bin doch Christ, oder? Es gibt doch einen Auftrag. Und wir leben in einer Zeit, wo viel geschieht. Und ich kann doch nicht einfach nur so rumsitzen und Feiertaglaune haben. Das geht doch nicht. Und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, wo ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir als Christen ein Bewusstsein haben für die Zeit, in der wir leben. Für den Auftrag, den wir haben, für die Berufung, die wir haben, dass die Zeit knapp ist. Das heißt, in der Schrift, schicket euch in die Zeit, denn es ist böse Zeit. Das heißt, es gibt nicht die Gelegenheit, um zu sagen, ich lasse mal alles auf mich zukommen oder ich warte, bis ich dann pensioniert bin und dann mache ich Pläne, was danach geschehen soll. Es ist ja alles ungewiss. Wir wissen ja nicht, wann wir sterben werden. Kommt mal zur Schrift, ich möchte nicht über diese Stelle predigen, doch diese Stelle aufschlagen, in Lukas Kapitel 12. Der Herr Jesus sagt da in Lukas Kapitel 12, Vers 54, er sprach aber zu dem Volk, wenn ihr eine Wolke seht aufgehen vom Abend, so sprechet ihr bald, es kommet ein Regen und es geschieht also. Und wenn ihr seht den Südwind wehen, so sprechet ihr, es wird heiß werden und es geschieht also. Ihr Heuchler, die Gestalt der Erde und des Himmels könnt ihr prüfen, wie prüfet ihr aber diese Zeit nicht? Nun, es gibt sehr viele Hinweise auf die Zeit, in der wir leben, dass es eben die Endzeit ist. Das ist nicht schwer zu erkennen. Wir haben eine globalisierte Welt, wir steuern einer Einheit zu, es gibt auch Tendenzen, dass alle Religionen eine Einheit bilden, da gibt es ja viele Gespräche, vor allem dann unter den christlichen Kirchen. Wir haben die Technik, die es möglich macht, Einfluss zu nehmen auf jeden Menschen, gleichzeitig an jedem Ort. Also wir wissen, dass es da viele Hinweise gibt, wir haben die Stellen in 2. Timotheusbrief, Kapitel 3 über die Menschen. Es werden die Menschen in den letzten Tagen, sie werden von sich selbst halten, ruhmredig. Oder die Menschen, die sich heute sehr gerne selber fotografieren. Schau mich an, schau, was ich habe, schau, was ich kann, schau, wer ich bin. Das ist sehr wichtig heute. Wir haben dann in Kapitel 4 von 2. Timotheus über die Christen, die sich selber Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken. Das heißt, die Christen suchen so, was ihnen gefällt. Sie lassen sich nicht mehr gerne belehren durch das Wort Gottes. Also auch eine Tendenz und so weiter. Also wir haben sicher die Zeichen dieser Zeit. Und wenn wir nochmals eine ganz wichtige Stelle aufschlagen, im Philipper, Ihr kennt diese Stelle bestimmt im Kapitel 1, Vers 21. Da sagt Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sintemal aber im Fleisch leben dienet, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, welches ich erwählen soll. Denn es liegt mir beides hart an, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, welches auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger im Fleisch bleiben um euretwillen. Nun, Paulus sagt damit, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Das bedeutet, wenn du von neuem geboren bist, wenn du ein Kind Gottes bist und heute stirbst, dann ist es morgen besser. Glaubst du das? Amen. Dann frage ich dich, wieso bist du noch am Leben? Warum? Was ist dein Auftrag? Wenn es besser wäre, bei Christus zu sein, warum lebst du heute? Die Antwort ist, es gibt ein Ziel, es gibt einen Zweck, es gibt einen Sinn, dass du heute noch lebst. Sonst wäre es ja besser, wenn der Herr dich jetzt holt. Es ist sicher besser bei ihm. Aber Paulus sieht seinen Auftrag darum, er sagt, welches auch viel besser wäre, aber es ist nötiger im Fleisch bleiben um euretwillen. Er sieht seinen Dienst für die Christen als nötig und zweckmäßig, als wichtig. Und so ist es bei dir auch. Ja, wir dürfen dankbar sein, dass wir leben. Wir müssen nicht lebensmüde sein. Ich sage jeden Tag danke, dass ich leben darf. Danke für Gesundheit, danke für meine Kinder, danke für meine Frau. Aber jetzt ist es nicht getan. Jetzt ist es nicht einfach fertig. Oh, ich bin Christ, ich bin errettet, meine Heimat ist dort in der Höhe und jetzt warte ich mal, bis es soweit ist. Nein, das ist verkehrt, liebe Christen. Christsein bedeutet, es gibt ein Ziel. Es muss ein Ziel geben. Es muss einen Sinn und Zweck geben. Du musst vom Herrn wissen, was will er, dass du tun sollst. Und das kann nicht ich sagen. Und das kann sonst kein Mensch sagen. Sondern das kann nur der Herr dir persönlich sagen. Finde es raus anhand von der Schrift. Finde es heraus anhand vom Gebet. Was will er, dass du tun sollst? Weißt du, die Welt ist immer gleich. Arbeiten, was sagt in Schwaben, schaffe, schaffe, Häusle bauen. So irgendwie. Das ist das Prinzip. Ja, du arbeitest, du versuchst Karriere zu machen, mehr Geld zu verdienen und dann hast du vielleicht ein Haus, dann hast du vielleicht ein Auto, dann hast du vielleicht noch ein Boot oder irgendwas und dann bist du pensioniert und hast alles so organisiert, dass es finanziell vielleicht aufgeht. Ja, und dann? Das ist nicht der Sinn und Zweck eines Christenlebens. Da muss doch noch mehr sein. Du kannst doch nicht für dich leben. Wenn es besser wäre, bei Jesus zu sein, ja, worauf warten wir denn? Nein, es gibt einen Grund, warum wir noch nicht bei Jesus sind. Und das hat zum Beispiel mit dem Auftrag zu tun, predigt das Evangelium aller Kreatur. Da gibt es noch ganz viele verlorene Menschen in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Arbeit. Da gibt es viele Menschen, da gibt es eine ganze Gesellschaft um uns herum. Und wir können sagen, ah, wir sind die Christen, uns geht's gut und ihr seid hier an den Drogen und den kaputten Ehen, haha. Nein, wir sind dazu da, um anderen zu helfen. Wir können uns nicht rühmen, wir sind ja auch Sünder und Schwache. Wir haben einfach Gnade erfahren. Ich möchte etwas sagen über, wenn wir vielleicht das Jahr mal vergleichen. Ich weiß nicht, wie dein Jahr gelaufen ist. Es gibt die größte Tatsache in unserem Leben ist die, dass wir sterben müssen. David sagte, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Es ist wichtig, dass wir daran denken, vor allem wir Junge, oder ich bin auch nicht mehr so jung, aber als junger Mensch denkst du lebst ewig. Ich habe noch 60 Jahre vor mir, gewiss. Und morgen bist du tot. Die Tatsache, dass wir sterben müssen und es nicht sicher ist, wann das ist, sollte uns dazu führen, dass wir diese Zeit kostbar nutzen, die wir haben. Weil sie ist wenig, sind die Tage, die ihr nicht wisset, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist, der eine kleine Zeit währt, danach aber verschwindet er. Das ist unser Leben. Es geht schnell. Ich habe da so im Internet etwas geschaut bei der Arbeit, so Menschen, berühmte Menschen, die in den letzten 10 Jahren gestorben sind. Und ich musste bei jedem zweiten denken, was, der ist auch gestorben? Der ist auch gestorben? Der lebt nicht mehr? So schnell geht's. In den letzten 10 Jahren, wer ist alles gestorben? Viele Menschen. Wir haben gestern über einen Film gesprochen. Ich mag so diese Kriegsfilme, nicht weil es brutal ist, das ist nicht schön, aber weil mir gefällt Geschichte und mir gefällt die Intensität von solchen Situationen. Und da gibt es so einen Film über den Ersten Weltkrieg. Stell dir vor, du wärst irgendwo in Nordfrankreich oder in Belgien im Jahr 1917 und es ist dir nicht bewusst, in welcher Zeit du lebst, es ist dir nicht bewusst, welchen Auftrag du hast, es ist dir nicht bewusst, welchen Feind du hast und du laufst da mit einem Pyjama so über die Schützengräber. Und links und rechts ist Krieg und alles und sie rufen und schreien und sagen, was machst du da? Geh in Deckung! Und ich denke, oftmals leben Christen so. Wir sind in einem geistigen Kampf. Ich will es jetzt nicht übertreiben, dass du das Gefühl hast, ich muss jetzt da Angst haben in jedem Moment. Aber sei dir bewusst, du hast einen Auftrag. Und du trägst jetzt eine Uniform. Und das ist die Uniform vom Herrn. Und der Gegner, der macht keine Pause. Der zielt auf dich. Und du solltest besser tief gehen. In Deckung gehen. Und du solltest bereit sein im Kampf. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, was haben wir für einen Auftrag. Schau, ich weiß nicht, wie dein Jahr war. Ich meine, die Zeitzählung, das mit dem Jahr und Silvesterfeiern, das ist weltlich, okay? Aber es hat auch einen guten Zweck, dass man mal so Revue passieren lässt, dass man sagt, ich möchte gerne darüber nachdenken, was ist letztes Jahr gelaufen. Und vielleicht auch in deinem Christenleben, wie war das 2019? Was ist geschehen? Konnte mich der Herr nutzen? War da Frucht da? Konnte ich Bekehrungen sehen? Bin ich gewachsen? Bin ich näher zu ihm gekommen? Ich denke, das ist so das Wichtigste. Bin ich heute näher bei Jesus als vor einem Jahr? Ich denke, viele von uns müssen leider sagen, ja, das war wahrscheinlich schon besser. Also das sage ich von mir. Das war schon mal besser als heute. Okay? Ich möchte deshalb zu einem Text kommen für heute Morgen aus Johannes Kapitel 21. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt bitte auf Kapitel 21, das ist ganz am Schluss vom Johannesevangelium. Da gibt es eine Geschichte, wie sich Jesus den Jüngern offenbarte. Diese Geschichte gibt es nur im Johannesevangelium. Wir lesen Johannes 21, Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus abermal den Jüngern an dem Meer bei Tiberias. Er offenbarte sich aber also, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der da heißt Zwilling, und Nathanael von Kana, Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und andere 10 seine Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will hin fischen gehen. Sie sprachen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff alsbald, und in derselbigen Nacht fingen sie nichts. Da es aber jetzt Morgen ward, stund Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz zur Rechten des Schiffs, so werdet ihr finden. Da warfen sie und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Hemd um sich, denn er war nackend, und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiffe, denn sie waren nicht fern vom Lande, sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und wiewohl ihrer so viel waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern durfte ihn fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen desselben gleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus offenbart ward seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Wie gesagt, diese Begebenheit ist nach der Auferstehung. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus Christus. Sie haben alle seine Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie Tote auferweckt wurden, wie die Blinde sehen wurden, wie die Lahmen laufen konnten. Sie haben seine Worte gehört. Sie haben ihm gesagt, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Und sie haben die Auferstehung gesehen. Jesus ist ihnen zuvor schon begegnet. Sie haben so viel vom Herrn bekommen. Doch irgendwie scheint das seltsam. Jetzt eine Situation, wo Petrus auf die Idee kommt, ich will fischen gehen. Gehen wir fischen. Ja, Petrus ist ein Fischer gewesen. Aber mir scheint die Situation so, als wäre ihm nicht bewusst gewesen, um was es jetzt wirklich geht, was alles geschehen ist. Und er geht einfach wieder das machen, was er früher gemacht hat. Und vielleicht war dein Jahr 2019 ein bisschen davon geprägt, dass du wieder das gemacht hast, was du vor deiner Bekehrung gemacht hast. Ja, das Beste, was ich kann, ist halt das, ich mache es wieder. Du gehst zurück in alte Gewohnheiten. Ich sage ja nicht, dass es Sünde war, dass Petrus jetzt fischen gegangen ist. Ich meine, er braucht ja auch die Fische als Nahrung und es ist sein ursprünglicher Beruf. Aber da hat ja Jesus schon ganz viel gesagt vorher und das ist die größte Botschaft aller Zeiten. Eigentlich müsste Petrus jetzt rumlaufen und sagen, er lebt, er ist auferstanden, es ist wahr, was er ja auch tut später. Aber irgendwie scheint bei ihm noch nicht so klar zu sein, was muss er tun? Und er geht wieder in die alten Gewohnheiten. Doch was geschieht, wenn du als Christ in deine alten Gewohnheiten gehst? Wenn du in die alten Bars zurückgehst, mit den alten Freunden abhängst? Es gibt keinen Erfolg. Es ist kein Erfolg da. Und in derselbigen Nacht fingen sie nichts, kein Erfolg. Die ganze Nacht gefischt, keinen einzigen Fisch. Was ist los? Da ist kein Erfolg da. Einfach leer ausgegangen. Im Psalm 30,5, wir müssen nicht nachschlagen, steht geschrieben, den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens die Freude. Am Morgen erscheint Jesus Christus. Da es aber jetzt Morgen ward, stund Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz zur Rechten des Schiffs, so werdet ihr finden. Da warfen sie und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Schon seltsam, aber sie konnten Jesus nicht erkennen. Wie oft kannst du den Herrn in deinem Leben nicht erkennen? Weißt du, wenn du nicht nahe bei ihm bist, dann ist es schwer, ihn zu erkennen. Wenn du mit deinen Gedanken und mit deinen Sinnen in der Welt bist, kannst du ihn nicht recht erkennen. Du musst schon nahe bei ihm sein, dass du ihn erkennen kannst. Sie konnten es nicht. Und doch sagt er etwas zu ihnen. Ich meine, die Jünger, die meisten waren Fischer. Petrus war Fischer. Okay? Jetzt bist du Fischer, vielleicht schon 20 Jahre. Du kennst alles von diesem See. Du kennst alle Techniken vom Fischen. Und da kommt einer so hergelaufen und sagt, ja, wisst ihr müsst einfach zur Rechten das Netz werfen. Man überlegt immer, da ist so ein Boot, oder? Und da hat man das Netz zur Linken geworfen, da so. Und eine ganze Nacht, 10 Stunden lang. Und da kommt einer und sagt, ja, werf das Netz einfach zur Rechten. Dann hast du Erfolg. Das ist verrückt. Für einen Fischer. Ich bin Laie. Ich habe so als 13-Jähriger, habe ich mal eine Angelrute gekauft. Bin dann fischen gegangen, hatte mal kleinen Erfolg. Aber Fischen ist eine Geduldssache. Nicht so geduldig. Aber Petrus kannte sicher alles übers Fischen. Was für eine bescheuerte Idee, einfach das Netz zur Rechten rauswerfen. Da gibt es ja diese Stelle, du sagst vielleicht, ich habe da schon mal diese Geschichte irgendwie gehört in den Evangelien. Genau, es gibt nämlich eine ähnliche Geschichte. Schau mal in Lukas 5, Vers 4, da gibt es nämlich die Geschichte, die vor der Auferstehung war. Das ist nicht die gleiche Geschichte, steht geschrieben. über diesen Fischzug. Sie haben auch gefischt und sie hatten auch keinen Erfolg. Und da steht geschrieben, und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon, fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Und Simon antwortete und sprach zu dem Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Da war schon mal so eine Situation, oder? Petrus hat zum Herrn gesagt, aber Herr, wir haben schon versucht, wir haben es schon gemacht. Und du sagst, macht's einfach nochmals. Und was war seine Antwort? Schau, was hier steht. Aber auf dein Wort. Wisst ihr, Christenleben ist nur ein Leben auf sein Wort. Es geht nicht darum, was ich sehe. Es geht nicht darum, dass dieser Raum jetzt voll sein muss. Er kann nächste Woche voll sein. Es geht darum, auf sein Wort zu glauben. Glaube, was der Herr sagt in seinem Wort. Ich habe das schon oft erklärt. Ich glaube, Christen, die Frucht bringen dürfen, die mit dem Herrn viel erleben dürfen, das sind nicht talentierte Menschen. Dass sie nicht unbedingt die Klügsten, dass sie nicht unbedingt diejenigen, die Gaben haben. Es sind Menschen, die glauben, was hier geschrieben steht. Die sagen, ich sehe es nicht, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht fassen, aber auf dein Wort will ich es tun. Das ist Christenleben. Suchen wir nicht die großen Wunder und die großen Zeichen und das Ganze auf dein Wort. Letztendlich geht es nur darum, tu, was er sagt. Das war damals die Situation und das ist die ähnliche Situation, die wir jetzt haben. Dass Jesus kommt und sie erkennen ihn nicht einmal und er sagt ihnen, werfet das Netz zur Rechten. Schau, ich weiß nicht, wie dein 2019 war, was dein christlicher Wandel anbelangt. Und vielleicht hattest du Visionen und Pläne und du hast gedacht, ich mache das jetzt so und Herr, ich nehme mir vor, ich gehe jetzt jeden Mittag zu dieser Person oder ich besuche diese Leute oder was auch immer. Du hattest vielleicht gute Motivation und gute Ideen. Die Frage ist, hast du das getan, was er dir gesagt hat? Ich könnte jetzt über Methoden sprechen. Weißt du, Methoden, wir haben gestern Abend bei Familie Chang waren wir da und wir haben über Methoden auch gesprochen, über Versen auswendig lernen und so weiter. Es gibt so viele Methoden, aber letztendlich ist entscheidend, dass es das ist, was der Herr will, dass du tun sollst. Es gibt keinen Superplan, mach das und es bringt Erfolg. Das geht nicht. Wir müssen das tun, was er will. Auf sein Wort. Und vielleicht ist es Zeit, dass du dein Netz zur Rechten auswerfst. Vielleicht war dein letztes Jahr so geprägt von, ich habe ja versucht und ich habe ja gemacht und die ganze Nacht war ich dran und ich bin leer ausgegangen, es ist kein Fisch im Netz. Und der Herr sagt dir heute, werf das Netz einfach mal zur Rechten. Es macht ja keinen Sinn, aber Herr, das ist ja das, diese paar Meter Unterschied. Ich meine, die Fische sind ja nicht immer am gleichen Flecken. Wie ist das möglich? Das macht doch keinen Sinn, das spielt keine Rolle. Glauben bedeutet, du bist auf der Spitze eines Berges und du stehst im Nebel und der Herr sagt, jetzt mach einen Schritt. Jetzt mach einen Schritt. Ja, aber Herr, da ist der Abgrund. Nein, ich trage dich. Geh einfach, mach den Schritt und du bist da und Nebel um dich herum. Du weißt, du bist auf der Spitze und jetzt machst du so einen Schritt so. Und danke, Herr. Wie wenig machen wir Glaubensschritte in dieser Art, indem wir sagen, Herr, ich habe keinen Plan, ich sehe es nicht, ich habe keine Hoffnung, aber wenn du das sagst, wenn du es in deinem Wort sagst, dann will ich es tun. Das ist Glauben. Das ist Glauben, nicht sehen. Gut, wie geht es weiter? Wir lesen in Vers 7. Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Hemd um sich, denn er war nackend, und warf sich ins Meer. Weißt du, was geschieht, wenn du das tust, was der Herr sagt, auch wenn du nicht siehst und verstehst? Du beginnst zu erkennen: Es ist der Herr. Hey, ich liebe Petrus als Charakter. Er ist immer Vollgas und er macht Fehler und er hat den Herrn verleugnet, aber er wollte für ihn sterben. Er ist der Einzige, der aus dem Boot getreten ist und auf dem Wasser gegangen ist. Die anderen waren alle schüchtern da. Ich mag den Petrus. Er ist so: Ich will alles für Jesus tun, und fällt auf die Schnauze. So einer. Aber ich bin nicht so einer. Ich habe nicht so Mut wie Petrus. Und er erkennt den Herrn, und was macht er? Er ist noch nackt. Und er springt einfach und springt ins Wasser, geht dem Herrn entgegen. Er freut sich: Ich habe es gesehen. Es ist der Herr. Wisst ihr, Petrus zu diesem Zeitpunkt, das ist nicht eine einfache Geschichte für ihn. Er hat den Herrn verleugnet. Er hat ihn dann gesehen bei der Auferstehung, aber da war noch keine Versöhnung, da war noch kein Gespräch, da war noch keine Situation, wo es wieder zurechtgebogen wurde. Da war noch keine Wiederherstellung der Beziehung, der Jüngerschaft von Petrus. Das ist noch nicht geschehen. Und jetzt sieht er: Es ist der Herr, und er freut sich. Und was wir dann am Ende von diesem Kapitel lesen, ist eben die Wiederherstellung der Jüngerschaft von Petrus. Er soll ja sogar ein Hirte werden, der die Schafe weidet. Also das zu tun, was der Herr sagt, bringt Erkenntnis vom Herrn. Dann lesen wir im Vers 8: Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiffe, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Sie hatten Erfolg, weil sie das gemacht hatten, was der Herr wollte. Und was finden sie? Sie finden ein Feuer, Kohle, und was ist noch dort? Fische. Fische sind dort. Der Herr hat ein Mahl gemacht für sie. Aber nicht mit den Fischen, die sie gefangen haben, sondern die Fische waren schon da. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Herr versorgt uns. Er versorgt dich immer. Er hat genug für dich, unabhängig von deinem Erfolg, unabhängig von dem, wie viel dass du fischen kannst. Er verspricht: Ich sorge für dich. Es waren nicht die Fische, die sie gefangen haben. Es waren Fische, die der Herr bereitet hat. Das Mahl war schon: Jesu Tisch ist wohl bereit für die Seinen alle Zeit. Singen wir. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Ist so, Jesu Tisch ist wohl bereit für die Seine alle Zeit. Ist doch herrlich. Er hat einen Tisch bereit. Ich kann das nur so sagen: Wir Schweizer, Deutsche, wir verwöhnten Europäer, wir vertrauen zu wenig darauf, dass der Herr uns trägt, auch in finanzieller Sicht, auch in allen existenziellen Fragen. Der Herr versorgt, er verspricht es. Und er tut es ohne dem, was sie gefangen haben, hat er schon einmal bereitet. Vers 9: Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Warum sollen sie diese bringen? Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153, und wiewohl ihrer so viel waren, zerriss doch das Netz nicht. 153 Fische. Da gibt es verschiedene so Auslegungen. Ja, das war damals die Anzahl Fischarten, die es überhaupt gab und so weiter. Wer weiß, was das bedeutet mit der Zahl. Eines ist klar: Alle Fische sollten im Netz bleiben. Jeder einzelne. Und das Netz reißt nicht. Lieber Christ, wenn du in deinem Leben den Schritt gemacht hast, dass du gesagt hast: Herr Jesus, Ich glaube an dich. Ich glaube an dein Werk am Kreuz. Ich glaube, dass damals dein Blut für meine Sündenschuld geflossen ist. Wenn du das glaubst in deinem Herzen und mit deinem Munde bekennst, dann bist du ein Kind Gottes. Dann bleibst du ein Kind Gottes. Dann bleibst du im Netz vom Herrn Jesus Christus für ewig. Es wird nicht zerreißen. Mach dir keine Sorge über das Netz. Steht geschrieben, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Dass wir aus unvergänglichen Samen geboren sind. Dass uns nicht aus seiner Hand reißen kann. Dass derjenige, der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Du bist wenn du in sein Netz gerätst, dann darfst du sicher sein. Kein Fisch geht verloren und das Netz wird nicht zerreißen. Ich glaube, wir müssen überdenken, was wir tun für den Herrn. Ich glaube, wir müssen wegkommen von Menschenideen oder Methoden, obwohl Methoden gut sein können, aber einfach mal fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das war die erste Frage von Paulus, als er sich bekehrt hat. Er hat verstanden, das ist der Jesus, den ich verfolgt habe. Aber dann kommt schon die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Finde heraus, was du tun sollst und tu es. Und vielleicht ist es einfach mal Zeit, dass du das Netz jetzt zur Rechten auswirfst. Mach es so, wie er es sagt. Auf sein Wort will ich es tun. Nicht, weil du findest, das ist ein kluges Argument oder das habe ich schon von anderen gehört oder weil du in einem Buch das nachgelesen hast über die Bibel, sondern einfach, weil der Herr dir etwas sagt, dann tu es. Auf seine Art und Weise. Das Ziel ist nicht, wir sollen nicht Dinge tun für den Erfolg, sondern einfach nur, weil er es sagt. Schaut, das Evangelisieren hat natürlich zum Zweck, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber unabhängig, ob sie es tun, sollen wir es trotzdem tun. Alle müssen es hören. Auch diejenigen, die sagen, ich will davon nichts wissen. Das ist unser Auftrag. Jesus hat nicht gesagt, macht eine Recherche, eine Marktanalyse, wer offen sein könnte für das Evangelium, dann geht genau zu diesen hin. Er sagt, predigt das Evangelium aller Kreatur, allen Menschen, alle müssen es hören. Also unser Auftrag ist nicht, Herr, ich war draußen, ich habe es versucht und sie haben sich nicht bekehrt, was mache ich falsch? Nein, das ist nicht, wir können ja keinen Menschen bekehren, wir können das nicht. Wir können niemand überreden, so wir machen einen Disput und ich habe da mehr Argumente als du. Oh, du hast mehr Argumente, ich bekehre mich, okay. Das geht nicht. Der Herr kann Menschen bekehren, beziehungsweise der Mensch muss sich selber bekehren von seinem falschen Weg. Das kann nur Gott bewirken. Aber trotzdem sollen wir es tun, auf sein Wort. Schau, wie endet diese Geschichte? In Vers 12 lesen wir, spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl, niemand aber unter den Jüngern durfte ihn fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Alle erkannten, dass es der Herr war und sie haben Gemeinschaft. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desselben gleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus offenbart ward seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Und danach lesen wir diese Geschichte, wo Simon Petrus gefragt wird, der Herr sagt, Simon, Johanna, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Dann fragt er wieder, Simon, Johanna, hast du mich lieb? Und ein drittes Mal, hast du mich lieb? Er fragt ihn dreimal. Er hat ihn dreimal verleugnet. Und er wird dreimal wieder gefragt. Und er bekommt den Auftrag, die Schafe zu weiden. Wir sehen dann in Apostelgeschichte 2 und 3, dass es Petrus ist, der in der ersten Gemeinde dann auch das Wort übernimmt. Aber womit hat diese Wiedergutmachung, diese Wiederherstellung der Beziehung, diese Buße von Petrus, womit hat sie begonnen? Sie hat nicht begonnen während dem Essen. Sie hat begonnen dadurch, dass Petrus auf das gehört hat, was der Herr gesagt hat, indem er sagte, werfe dein Netz zur Rechten. Das war der Anfang von der Buße von Petrus. Dadurch, das war der Anfang. Er hat zuerst getan, was der Herr sagte, auch wenn er es nicht verstanden hat, auch wenn er den Herrn nicht erkannt hat. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dass der Herr sich offenbart hat, dass es einen Erfolg gab, dass sie Fische fangen konnten, dass es ein Mahl gab. Und dann kommen sie ins Gespräch und der Herr fragt, hast du mich lieb? Und es wird wieder hergestellt. Und Petrus ist wieder ein Jünger. Aber es beginnt damit, dass man tut, was er sagt. Auf dein Wort will ich es tun. Zurück zum Anfang noch. Es geht um Bewusstsein der Zeit. Und wir wissen alle nicht, wie viel Zeit das wir haben. Es ist, schicket euch in die Zeit. Das heißt, kostet die Zeit aus. Wir alle haben Verpflichtungen, Familie, wir haben Jobs, wir haben Leute, um die wir uns kümmern müssen. Es gibt auch Zeiten von Urlaub und es gibt Zeiten von Lachen und von Weinen und von alles Mögliche gibt es. Aber seid ihr bewusst, was, wenn es heute wäre, haben wir gesungen. Was, wenn es heute wäre? Ich meine, würdest du dich freuen, wenn ich sage, es ist heute, heute Abend, kommt der Herr? Du würdest dich schon freuen. Aber ich hätte auch ein trauriges Auge. Ich hätte auch ein gewisses Gefühl von, ich habe die Zeit nicht ausgenutzt. Ich müsste mit meiner Schwester telefonieren. Da gäbe es so viele Leute in meinem Leben. Da gäbe es so vieles, das ich sagen müsste. Das geht doch nicht. Wir können doch nicht sagen, wir haben noch 20, 30 Jahre. Wir haben sie nicht. Nicht auf sicher. Nutzen wir die Zeit. Es ist 2020, liebe Geschwister. 2020. Der Herr kommt bald. Der Herr wird kommen. Und es wird herrlich sein. Aber bis dahin nutze die Zeit. Nutzen wir die Zeit. Amen. Amen. Ich bete noch. Treuer Vater Jesus Christus, Herr, wir kommen zu dir als schwache Kinder, als Menschen, die einfach nur sagen können, danke Herr für alles, was uns widerfahren ist in deinem Namen. Bitte nutz uns, Herr. Herr, wir möchten versuchen, das Netz zu Rechten auswerfen. Einfach das tun, was du willst. Und nicht, was wir sehen und nicht, was Sinn macht nach weltlichem Vorstellungsvermögen, sondern einfach, weil es dein Wort sagt. Hilf uns, Täter sein vom Wort. Hilf uns, dass Veränderung geschieht. Herr, wir bitten, dass das Netz voll wird mit Menschen von allen Arten, dass auch hier die Gemeinde, wenn du willst, voll wird. Bis dahin, lass jeden wachsen in dir, Herr, dass wir zunehmen können in Christus, Herr. Bitte hilf dieser Gemeinde, hilf uns allen, Herr, bis zu diesem Zeitpunkt, wo du wiederkommst. Das bete ich in deinem Namen, Jesus Christus. Amen.